Ja, ich würde sagen, die Reichspogromnacht war ein Wendepunkt in der Verfolgung. Das war jetzt nicht das erste große Ereignis, das gegen Juden gerichtet war. Letztendlich im November 1938 war die jüdische Bevölkerung schon weitgehend aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Man hat ihre Geschäfte, ihre Betriebe weitgehend sogenannt arisiert gehabt. Sie durften nicht mehr in die Schulen gehen, sie durften nicht mehr auf den Parkbänken sitzen. Und mit der Reichspogromnacht wurde ihnen dann vermittelt, jetzt geht's, also wir wollen euch loswerden.
60 Männer wurden in Salzburg in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 verhaftet, viele von ihnen ins Konzentrationslager gebracht. Nicht nur in der Salzburger Innenstadt, sondern auch in Bad Gastein schlug man in jüdischen Geschäften und Hotels alles kurz und klein. In dieser Folge behandeln wir einen Wendepunkt im Leben vieler Salzburgerinnen und Salzburger während der Zeit des Nationalsozialismus.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit einer dunklen oder mystischen Geschichte in Stadt und Land Salzburg. In der heutigen Folge sprechen wir über Ereignisse, die im Zeitraum zwischen dem 7. und 13. November 1938 im gesamten damaligen Deutschen Reich stattgefunden haben. Die SA, also die Nationalsozialistische Sturmabteilung, zerschlug die Schaufenster und das Mobiliar zahlreicher jüdischer Geschäfte. Die Synagogen brannten in vielen Städten. Zudem kam es zu Verhaftungen und Deportationen sowie Ausweisungen von jüdischen Männern und ihren Familien. Dort, wo sich heute in der Salzburger Innenstadt die Geschäfte aneinanderreihen, in der Linzergasse, der Dreifaltigkeitsgasse oder auch in der Getreidegasse, war auch im Jahr 1938 eine beliebte Einkaufsgegend. Nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland fand bereits im April 1938 in der Stadt eine erste Kampagne gegen die 19 jüdischen Gewerbetreibenden in Form eines Boykotts statt. Geschäfte wie jene von Viktor Weinstein an der Rainerstraße, Oswald Löwy am Mirabellplatz, Paschschuhe in der Dreifaltigkeitsgasse, das Kaufhaus Ornstein in der Getreidegasse und das Kaufhaus Schwarz am Alten Markt. Dieses war damals das größte jüdische Geschäft der Stadt. Diese Geschäfte wurden an den Schaufenstern als Judengeschäfte stigmatisiert. Mitglieder der SA verhinderten gar das Eintreten. Im Herbst desselben Jahres verschärfte sich die Situation. In der Nacht vom 9. auf 10. November kam es dann zu brutalen Ausschreitungen. 40 bis 50 SA-Männer zerstörten die Synagoge in der Lasserstraße und die 7 noch nicht arisierten jüdischen Geschäfte der Stadt. Die Gestapo verhaftete 41 jüdische Männer in der Stadt. 60 bis 70 waren es im ganzen Bundesland. Denn auch in Hallein und Bad Gastein kam es zu Ausschreitungen. Das Ausmaß der Zerstörung in der Landeshauptstadt ist durch den Pressefotografen Franz Krieger dokumentiert. Er hat den Morgen des 10. November festgehalten. Die eingeschlagenen Fensterscheiben im Geschäft von Rudolf Fürst. Die Verwüstungen im Kleiderhaus zum Touristen. Die Aufnahmen zeigen die Jüdinnen Anna Pollack von der Wäsche- und Wirkwarenhandlung in der Rainerstraße und Therese Spiegel vom Antiquitätenhandel in der Getreidegasse beim Aufräumen in der Straße. Beide wurden 1942 nach Theresienstadt deportiert und nach der Überstellung im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Ich habe mit der Historikerin und Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Salzburg, Helga Embacher, über das Ausmaß dieser Nacht gesprochen. Sie beschäftigt sich seit Jahren eingehend mit dem Thema Nationalsozialismus, Antisemitismus und Holocaust. Zuerst frage ich sie nach der Begrifflichkeit, denn gerade zu diesem Ereignis gibt es zum Teil problematische Bezeichnungen wie Reichskristallnacht, Glasnacht oder auch Gläserner Donnerstag, die sich zumindest in meiner Schulzeit noch unkommentiert in den Geschichtsbüchern gefunden haben. Vielfach liest man heute vom Novemberpogrom, Judenpogrom oder Reichspogromnacht. Das Wort Pogrom steht dabei für Ausschreitungen gegen nationale, religiöse oder ethnische Minderheiten. Doch welcher Begriff ist der historisch richtige Und welche Debatten gab es dazu in der Vergangenheit?
Ja, wir verwenden natürlich den Begriff Reichspogromnacht. Alle anderen Begriffe, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind euphemistische Begriffe oder beschönigende Begriffe für das, was passiert ist und wurden ja von den Nationalsozialisten selbst verwendet. Ich denke, in den meisten Geschichtsbüchern wird nur mehr Pogrom verwendet und wir in der Wissenschaft verwenden Pogrom. Aber die Debatte hat erst sehr spät eingesetzt, weil man hat einfach auch in der Wissenschaft lange Reichskristallnacht zum Beispiel verwendet. Im Englischen wird es nach wie vor verwendet, aber da hat das eine andere Bedeutung. Da ist es praktisch ein Fremdwort in der englischen Sprache, das eben schon darauf hinweist, dass es sozusagen ein Nazi-Begriff ist. Aber wir haben dann so in den 1990er Jahren darüber diskutiert, wo einfach allgemein die Forschung über Nationalsozialismus eingesetzt hat, wo man sensibler geworden ist und auch viele andere Begriffe hinterfragt hat. Also eine Reichskristallnacht kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Es bezieht sich natürlich darauf, dass Fensterscheiben eingeschmissen worden sind, dass Synagogen zerstört worden sind, dass in den ganzen Städten, wo diese Pogrome stattgefunden haben, überall herum Glas gelegen ist. Aber es war nicht nur Glas, sondern es sind ja sehr, sehr viele jüdische Männer verhaftet worden und ins Konzentrationslager gekommen. Und es war eine Ausschreitung gegen Menschen und deren religiöse Einrichtungen, aber auch gegen deren privaten Wohnungen, und Pogrome sind nichts Neues für Juden. Wir wissen aus der Geschichte, dass es gerade in Osteuropa, in Russland, in Polen seit dem 19. Jahrhundert immer wieder Pogrome gegeben hat und auch in Salzburg im Mittelalter zum Beispiel. Das sind eben Ausschreitungen, brutale Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung in diesem Fall und die meistens dann mit der Vertreibung enden.
Ein kleiner Exkurs ins Mittelalter. Durch die Pest, die ab 1349 das Salzburger Land heimsuchte, kam es zum ersten Judenpogrom im Bundesland. Denn es hatte sich das Gerücht verbreitet, dass die Ursache der Pest Brunnenvergiftungen durch die Juden wären. Fast die gesamte jüdische Gemeinde fiel den Angriffen zum Opfer. Wenig später siedelten sich jedoch erneut jüdische Menschen in Salzburg an. Bereits im Jahr 1404 kam es daraufhin zum nächsten Pogrom. Anlass dafür war ein Kirchendiebstahl mit Hostienverkäufen und das Gerücht eines Ritualmords an einem christlichen Knaben. Am 10. Juli 1404 wurden sämtliche Juden aus der Stadt Salzburg und Hallein zusammengetrieben und öffentlich verbrannt, mit Ausnahme von 25 Kindern und einem, der sich taufen ließ. Zwei schwangere Frauen bekamen Aufschub bis nach der Geburt ihrer Kinder. Erzbischof Erhard III. Zog den Besitz der Opfer ein und verbesserte damit seine eigene finanzielle Lage. Waren es im Mittelalter bereits Gerüchte und Verschwörungstheorien rund um die gesamte jüdische Bevölkerung, änderte sich daran auch im 20. Jahrhundert nichts. Die Angriffe im Herbst 1938, die sich im gesamten Deutschen Reich vollzogen haben, hatten ebenso eine konstruierte Geschichte über eine Verschwörung als Ursprung. Das Attentat des polnischen Juden Herschel Greenspan auf den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath in Paris.
Es geht darum, dass Österreich und Deutschland staatenlose Juden aus Polen ausgewiesen hat und die Polen wollten diese Menschen nicht aufnehmen. Und diese Menschen sind dann an der Grenze, an der polnisch-deutschen Grenze, tagelang hin und her geschoben worden, bis Polen sie dann doch letztendlich erklärt hat, diese Menschen aufzunehmen. Und dieser Grinchmann war der Sohn von Eltern, die an dieser Grenze hin und her geschoben worden sind, hat selbst schon in Paris gelebt, wo ihn die Eltern hingeschickt haben, damit er sicher ist nach dem Anschluss. Und der war einfach so erzürnt darüber, was passiert ist, hat sich ein Gewehr gekauft, ist in die deutsche Botschaft gegangen und hat verlangt, mit einem Diplomaten zu sprechen. Und der von Van Rath hat sich gemeldet und er hat ihn erschossen. Und das wurde von den Nationalsozialisten als jüdische Verschwörung mehr oder weniger interpretiert. Und dafür hat man dann alle Juden und Jüdinnen, die noch in Deutschland und Österreich gelebt haben, verantwortlich gemacht, hat auch eine besondere Steuer eingeführt, die sie dann dafür leisten mussten, und hat von oben organisiert diese Ausschreitungen.
Genau, Sie haben jetzt gesagt, von oben organisiert. Wie kann man sich das vorstellen? Und wer hat dann wirklich auch mitgemacht und diese Angriffe dann auch durchgeführt.
Das ist praktisch von der Regierungsebene organisiert worden und natürlich von, so wie die NSDAP auch funktioniert, von oben nach unten weitergegeben. Und das waren eben in den Städten und Orten dann SA-Einheiten, SS-Einheiten, die praktisch die Akteure waren. Aber es haben natürlich dann im Zuge dieser Ausschreitungen sich sicher auch Menschen angeschlossen, die jetzt nicht jetzt einen, es geht nicht um einen spontanen Volkszorn, wie es immer geheißen hat, sondern initiiert. Und das hat natürlich bei manchen auch dazu geführt, dass man sich dann an Plünderungen und so weiter beteiligt hat. Und es gab natürlich auch viele Menschen, die Zuschauer waren, also die hingegangen sind, geschaut haben. Das Problem war, viele haben nicht zugestimmt, haben sich aber nicht sagen getraut oder wollten nicht sagen. Und viele haben sich natürlich auch belustigt daran.
In der Salzburger Volkszeitung wurde 1938 über die sogenannte Aktionen in der Gauhauptstadt Salzburg in herabwürdigender und gemäß der Erzählung über den Volkszorn gegen alle Juden in der Stadt berichtet. Es hieß dort wie folgt: Schon kurz nachdem im Laufe der Nacht das Ableben des Gesandtschaftsrates vom Rat in der Stadt bekannt geworden war, zog eine erregte Volksmenge vor das jüdische Wahrzeichen und zerstörte Fenster, Einrichtungsstücke und die jüdischen Kultgegenstände. Kein Wunder, dass auch alle Salzburger Geschäfte, die heute noch Juden gehören, die Wut der Bevölkerung zu spüren bekamen. Trotz der großen Erregung, die sich überall kundtat, ist den heute noch in Salzburg lebenden jüdischen Elementen nichts geschehen.
Im Unterschied zu Wien, wo viele Synagogen gebrannt haben und niedergebrannt sind, ist die Salzburger Synagoge nicht angezündet worden. Und zwar deshalb, weil sie zwischen zwei nicht von Juden besessenen Häusern steht und damit hätte man praktisch auch die beschädigt. Aber es wurde das Inventar zerstört und dann hat man auch individuelle Menschen verfolgt. Man ist in Wohnungen gegangen, hat Männer abgeholt und man hat vor allem zum Beispiel in der Linzergasse, wo es eine Reihe jüdischer Geschäfte gegeben hat, sind diese Geschäfte von der SA eingeschlagen worden. Und es gibt ja diese Fotos von Krieger, die Sie genannt haben, wo man auch die Auswirkungen sehen kann und auch die Menschen, die dann davor stehen und schauen. Und dann hat man eben die Menschen aus den Wohnungen geholt oder der Herr Berkowitz, der hat bei der Firma Schwarz gearbeitet beispielsweise. Die Firma Schwarz war das größte jüdische Kaufhaus am Alten Markt, ist arisiert worden, die Angestellten sind dann großteils entlassen worden. Er geht aufs Arbeitsamt, will sich dort melden am 9. November und wird von dort von der SS abgeholt und sofort nach Dachau geschickt. Und das heißt natürlich, dass die Frauen jetzt alleine waren. Also die mussten jetzt handeln und vielen Frauen, auch Salzburger Frauen, ist es damals gelungen, ihre Männer aus dem Konzentrationslager noch zu befreien. Das war damals möglich, weil die Vernichtung hat noch nicht eingesetzt und man wollte, dass die Juden zahlen, dass man sie sozusagen aussaugt bis zum Letzten und dass sie das Land verlassen. Aber die Frauen haben wirklich Großartiges geleistet. Zum Beispiel die Familie Ohrenstein-Neuwirth, da waren alle Männer verhaftet und die Frauen haben die Männer noch rausgeholt, haben zwei Kinder mit einem Kindertransport verschickt, was natürlich ganz eine schwierige Entscheidung war, Kinder alleine zum Beispiel in diesem Fall nach England zu schicken und sind dann mit den Männern über Frankreich in die USA geflüchtet.
Wie viele Jüdinnen und Juden waren denn zu diesem Zeitpunkt, also vor dem 9. November, überhaupt noch in Salzburg?
Hier gab es eine kleine jüdische Gemeinde, die hat in etwa 250 Menschen betragen, aber relativ viele sind schon unmittelbar nach dem Anschluss oder in den Folgemonaten weggezogen aus Salzburg, entweder nach Wien oder haben sich gleich bemüht, ins Ausland auszureisen. Und wie viele jetzt genau im November 38 noch in Salzburg gelebt haben, kann ich nicht sagen, aber man weiß, dass ungefähr 60 Männer verhaftet worden sind. Das heißt, es war schon noch ein relativ großer Prozentsatz in Salzburg, aber auch noch in Deutschland. Also in Deutschland haben ungefähr 500.000 Juden gelebt und bis 1938 sind nur 170.000 geflüchtet. Das heißt, man hat geglaubt, man kann eigentlich überleben.
Und gibt es auch Berichte oder Quellen davon, dass Widerstand oder auch eben Solidarität auch geleistet wurde mit den Opfern dieser Angriffe?
Für Salzburg gibt es die Geschichte von den Liebermanns. Die Liebermanns, Margulis Liebermann war der letzte Rabbiner. Der hat zwei Töchter gehabt und er ist bei der Reichspogromnacht dann verhaftet worden, ist ins KZ Dachau gekommen, wie etwa 60 Salzburger Männer. Und ein Mädchen ist bei den Ursulinen in die Schule gegangen und die Leitung der Ursulinen hat die Familie Liebermann sehr, sehr unterstützt. Und das hat die Erinnerung an Salzburg nachhaltig geprägt. Das heißt, die Liebermanns haben ganz, ganz schreckliche Erinnerungen an Salzburg, aber das war so ein Lichtblick, der für sie extrem wichtig war. Die Frage, wie die Bevölkerung reagiert hat, ich glaube, da gibt es eine Forschungslücke, würde ich sagen. Es gibt natürlich kaum öffentliche Proteste. Das muss man natürlich aber auch in dem Sinn sehen, dass das sehr schwierig war, sich jetzt hier dagegen zu äußern. Es gab einzelne menschliche Aktionen, dass man einzelne Juden unterstützt hat, sie nach wie vor gegrüßt hat. Das gibt es in den Erinnerungen. Aber wir haben uns sehr wenig eigentlich bisher mit den Tätern beschäftigt und auch nicht mit jenen, die dazugeschaut haben. Warum geht man dorthin und schaut zu? Also da haben wir eigentlich, glaube ich, versäumt, hier auch mit Menschen zu reden, Interviews durchzuführen.
Ja, mittlerweile würde es keine Zeitzeugen mehr in Salzburg geben, die das wirklich bewusst auch miterlebt haben.
Ja, eben. Also diese Lücke kann man sehr schwer schließen. Und man muss halt dann sehr stark in S-Quellen zum Beispiel verwenden, wie Polizeiberichte. Aber die sind natürlich mit ganz, ganz großer Vorsicht zu behandeln.
Wie sind denn die Novemberpogrome in den Gesamtkontext der Judenverfolgung in Deutschland und Österreich durch die Nationalsozialisten einzuordnen?
Ja, ich würde sagen, die Reichspogromnacht war ein Wendepunkt in der Verfolgung. Das war jetzt nicht das erste große Ereignis, das gegen Juden gerichtet war. Letztendlich im November 1938 war die jüdische Bevölkerung schon weitgehend aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Man hat ihre Geschäfte, ihre Betriebe weitgehend sogenannt arisiert gehabt. Sie durften nicht mehr in die Schulen gehen, sie durften nicht mehr auf den Parkbänken sitzen. So, das war ein kontinuierlicher Prozess seit März 1938, wo in Österreich dann alle Gesetze gegolten haben, die schon in Deutschland gegolten haben, wie etwa die Nürnberger Rassegesetze. Es gab Boykotts schon in Deutschland seit 1933 und in Österreich mit dem Anschluss, vor allem in Wien, wo die meisten der österreichischen Juden und Jüdinnen gewohnt haben, gab es wilde Arisierungen, diese sogenannten Reibpartien, wo die Juden eine Zahnbürste bekommen haben und Parolen vom Gehsteig wegwischen mussten. In Salzburg durften sie zum Beispiel schon nicht mehr die Salzburger Landestracht tragen. Das heißt, sie waren weitgehend aus der Gesellschaft ausgeschlossen und beraubt, indem man ihnen ihren Besitz genommen hat, das Geld auf ein Konto gelegt hat. Also das heißt, man hat ihnen Geld, natürlich nicht den richtigen Preis für ein Geschäft gegeben, das war am Konto. Sie waren praktisch mittellos und machtlos. Und mit der Reichspogromnacht wurde ihnen dann vermittelt, jetzt geht's, also wir wollen euch loswerden. Was natürlich ein ganz großes Problem war, weil mittlerweile sämtliche Grenzen geschlossen waren und sie auch kaum mehr wegkommen konnten. Und in Salzburg war es ja so, dass am 12. November das Land Salzburg sich als judenrein erklärt hat und alle Juden und Jüdinnen nach Wien übersiedeln mussten, die nicht ohnehin schon ins Ausland geflüchtet sind.
Auch Albert Lichblau, Historiker für Zeitgeschichte und Professor an der Universität Salzburg, unterstreicht in einem Interview den Einschnitt, den diese Nachtstunden für viele jüdische Menschen bedeuteten.
Also mit dem Novemberpogrom 38 ist eine massive Radikalisierung in der antijüdischen Politik einhergegangen. Und das war jetzt so eine absolute Verschärfung der Situation für Personen, die immer noch sozusagen versucht haben, sich selbst zu erhalten durch Gewerbetätigkeit, kleine Geschäfte oder was immer. Damit ist der jüdischen Bevölkerung signalisiert worden, ihr habt einfach keine Chance. Also es gibt keine Perspektive, in Österreich, in der Ostmark ist sie damals zu überleben.
Albert Lichbauer beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Arisierungen, also den Enteignungen jüdischen Besitzes durch die Nationalsozialisten sowie deren Rückstellungsverfahren.
Es gab diese sogenannten wilden Arisierungen. Das heißt, Leute haben einfach Betriebe übernommen oder sind hingegangen zu Personen und gesagt, okay, das Auto gehört mir, gib mir die Schlüssel. Und die haben sehr schnell schauen müssen, dass ihnen nicht die Felle davon schwimmen, sage ich mal. Also das Felle heißt im Prinzip, dass sie selbst Zugriff auf das Eigentum haben, dass sie es besteuern, dass sie die Abläufe kontrollieren. Und das war ganz wichtig, weil wie hat jedes autoritäre System sind jene, die dem System nahegestanden sind, bevorzugt worden. Also es war purer Nepotismus. Und was da jetzt passiert ist, sozusagen, es gibt immer wieder Veränderungen, aber zum Beispiel, dass jetzt sozusagen die Kontrolle über die Enteignung von Liegenschaften, also von Häusern und Grundstücken, ist jetzt zentral kontrolliert worden. Also man konnte nicht über, so wie man es vorher gemacht hat, also es gab eben diese Institutionalisierung der Vermögensverkehrsstelle, so das geheißen zuerst Wien, Salzburg. Und da wurde die Oberaufsicht sozusagen verschoben Richtung Göring. Eine Ausnahme ist das Salzkammergut gewesen. Also dort durfte man weiter noch über die Vermögensverkehrsstelle, also quasi über österreichische Institutionen oder in Österreich oder damals halt Ostmark liegende Institutionen, Arisierungen weiterhin administrieren, ist aber danach wieder verändert worden.
Mit den Arisierungen im Salzkammergut werden wir uns in der nächsten Folge noch genauer auseinandersetzen. Wir bleiben nun vorerst bei den Geschehnissen der Nacht vom 9. auf 10. November 1938, aber wechseln an einen Schattenort in den Pongau. Neben der Gauhauptstadt und Hallein kam es auch in Bad Gastein zu Ausschreitungen gegen jüdische Geschäfte und Liegenschaften. In der Salzburger Volkszeitung wird Folgendes berichtet. In Bad Gastein waren von den Aktionen unter anderem betroffen das Hotel Bristol, das der polnischen Jüdin Kokisch gehört, das Kurhaus Cecilia, das sich in Besitz des aus Berlin stammenden Juden Burger befindet, das Kurhaus Dr. Wassing und die Villa des Professor Hatschek. Auch das Zahnatelier des Juden Süß, die Geschäfte Steininger, König, Possele, Horowitz und Rosenberg blieben nicht unverschont. Der in Bad Gastein lebende Historiker Laurenz Krisch hat sich in mehreren Publikationen eingehend mit der NS-Zeit in seiner Heimat beschäftigt. Darin schildert er Zeitzeugenberichte, etwa von einem sozialdemokratisch eingestellten Hilfsarbeiter, der sich an die Verwüstungen im Hotel Bristol erinnert. Er sagte, da haben sie einen Blödsinn gemacht, die Lebensmittel beim Fenster abgeschüttet, a Kisten Zucker haben sie ausgekaut, Mösek haben sie ausgekaut auf die Straßen, das war Unsinn. Die anderen hätten es braucht. Eine ehemalige Sozialdemokratin bezeichnet die Akteure, also Mitglieder der SA, als Stoßtrupp und junge Leute, die gar kein Hirn gehabt haben. Das Hotel Bristol, das auch heute noch unter dem Namen im Zentrum von Bad Gastein geführt wird, war vor 1938 im Besitz der Familie Kokisch. Da alle Mitglieder der Familie über die polnische Staatsbürgerschaft verfügten, konnten die Nationalsozialisten nach dem Anschluss nicht sofort auf ihr Eigentum zugreifen. Das Hotel blieb so bis zur Sommersaison 1938 in Betrieb. Historiker Albert Lichblau schildert die Hintergründe.
Also das war ja, vielleicht muss man dazu sagen, das war ein besonderes Hotel. Das war eines der wenigen, das für religiöse Gäste sozusagen die Infrastruktur vorbereitet hat. Also da geht es um größeres Essen und ganz bestimmte religiöse Regeln, die einzuhalten sind, und deswegen war das sehr attraktiv und sehr bekannt in den, sage ich mal, eher orthodox-konservativen jüdischen Kreisen. Die Nazis haben es natürlich ein bisschen schwer gehabt mit Personen, die nicht die deutsche oder ehemalige österreichische Staatsbürgerschaft gehabt haben, weil es teilweise halt Staatsverträge gegeben hat, und mit Polen gab es einen Staatsvertrag. Also man konnte nicht einfach Eigentum wegnehmen. Das war übrigens beim Anschluss, dass manche Betroffene zum Beispiel, sage ich mal, ungarische Flagge aufgenäht haben, damit die Leute sie nicht sozusagen nicht drangsalieren, was nicht heißt, dass es trotzdem passiert ist. Also bei der Historikerkommission habe ich den Fall so gut seit wie es geht aus den Akten versucht zu rekonstruieren. Die Geschichte ist natürlich so, dass die zwar geschützt gewesen wären als polnische Staatsbürgerinnen, vor allem als waren ja Frauen, unter dem Betrieb bis Sommer 38 geleitet haben. Aber das Interesse an dem, an der attraktiven Immobilie war einfach sehr groß. Also das gab sofort, glaube ich, genau im Sommer 38 war der Arbeitsdienst dahinter. Die wollten das Gebäude für sich haben. Es gab ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und den jüdischen Betreiberinnen und den Leuten vom Arbeitsdienst. Und der Bürgermeister hat einfach sehr gedroht. Also da gibt es ein Gesprächsprotokoll, das höchst interessant ist, als die sagen, diese Freundlichkeit des Nazi-Bürgermeisters irgendwie herausstricht, der sagt, ja, was weiß ich, wir haben ja nichts gegen sie, sozusagen, sie haben eben das Unglück, dass sie jüdischer Rasse sind, und ich fand das ganz beeindruckend, dass die Krokisch Reaktion war, Herr Bürgermeister, das ist für uns kein Unglück, sondern ein Glück. Also das musst du mal trauen in der Situation. Aber das ist so eine Nebenbaustelle. Sozusagen der Bürgermeister hat das mit Freundlichkeit versucht, hat es aber nicht viel Zeit für die Freundlichkeit überlassen, sondern hat es relativ schnell zum Punkt gekommen, sozusagen, sie haben kein Wasser, ihr werdet Thermalwasser abdrehen, damit können sie das Hotel sowieso nicht mehr weiterführen, und sie sollen gefälligst an sozusagen eine Schätzung über das Eigentum einholen und vorbringen. Und die Typen, also es waren zwei vom Arbeitsdienst, die haben gesagt, ja, also sie haben überhaupt keine Chance, das ist jetzt ein Haus für öffentliche Zwecke, da steht das Reich dahinter. Also so viel zu polnischer Staatsbürgerschaft und Schutz. Und die haben dann noch einen Trick versucht. Die Krokisch haben sie offensichtlich sehr erfolgreich versucht, so lange wie möglich zu wehren. Und der Trick war, dass man ihnen quasi, wie üblich, es gab ein Pfandrecht und es gab eine Schuld, die sie quasi immer abgezahlt haben, und von der Sparkasse haben sie eine Klage bekommen und sie hätten eine bestimmte Summe, die sehr hoch war, sofort zurückzahlen müssen, was de facto für sie nicht möglich war. Und sie mussten dann die Prozesskosten und so weiter hätten mit überweisen müssen sollen.
Wie bereits eingangs erwähnt, gab es Probleme für polnische Staatsbürger an der Grenze, weshalb es zu dem Angriff und der Ermordung Herschel Grinspans auf den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath kam. Das betraf in weiterem Sinne auch die Familie Krokisch und beeinflusste den weiteren Hergang.
Das heißt, es gab ein Aufenthaltsverbot für Juden und Jüdinnen polnischer Staatsbürgerschaft. Das heißt, die Krokisch hätten überhaupt keine Chance jetzt mehr gehabt, also irgendwie das Hotel zu retten. Kommt noch hinzu, und das ist dann wieder interessant, dass die Nazis ja immer wieder sozusagen sich selbst Konkurrenz gemacht haben. Jetzt kommt der Player rein, der eigentlich der stärkste ist, und das ist die SS mit der Polizei. Und die haben es geschafft, letztendlich den Zuschlag zu halten und haben das Hotel Bristol übernommen. War jetzt eigentlich jetzt noch was geben sollen, so wie eine Art Versteigerung. Und die Polizei hat gewusst, wie sie das verhindern kann. Also damit wäre natürlich der Preis hochgegangen. Und sie haben das Hotel quasi zu einem ziemlich niedrigen Preis erhalten, die Polizei. Und das ist dann, genau, das ist dann, das heißt ein Haus Ostmark für die Polizei, ein Urlazarett geworden in der Kriegszeit.
In einem Gedächtnisprotokoll beschreiben Amalie, Hedwig und Hulda Krokisch, wie am 29. Oktober 1938 um 12 Uhr mittags ein Gendarm und zwei SA-Männer im Hotel Bristol den Ausweisungsbefehl übergaben, ihnen die Reisepässe abnahmen und ankündigten, sie in 3 Stunden abzuschieben. Auf Bitte des Salzburger Rabbiners Margulis konnte der Termin auf 19 Uhr verschoben werden. Die SA beaufsichtigte das Einpacken und um 19 Uhr wurde die Familie in das Salzburger Polizeigefängnis abgeschoben. Ihnen gelang schließlich die Flucht nach Chile. In der Reichspogromnacht im November 1938 war die Familie Krokisch also längst nicht mehr in Bad Gastein. Auch sonst kamen in der Nacht keine Personen zu Schaden, denn zu dem Zeitpunkt waren keine Jüdinnen und Juden mehr im Ort. Doch warum dann diese Verwüstungen?
Also ich glaube, das war sowas, eine inszenierte Wut der Nazis, seitens der Nazis, also vor allem die SA dahinter gestanden, bei diesen Übergriffen und bei diesen Zerstörungen. Und die haben alles kurz und klein geschlagen, sprich auch einfach Sachen sie rausgenommen, die sie gebraucht haben und entwendet. Also es spricht nicht viel dafür, dass da jetzt groß die Ortsbevölkerung mitbeteiligt war, sondern dass das wirklich inszeniert war und dass die mediale Präsenz auf Nazi-Seite sozusagen signalisieren wollte, ja, da schaut's, die Menschen haben was gegen die jüdische Bevölkerung, es ist höchste Zeit, dass sie das Land verlässt. Also das war sozusagen der politische Hintergrund. Das Erschreckende ist wahrscheinlich, dass überhaupt niemand was dagegen getan hat oder niemand Einhalt geboten hat. Also das, glaube ich, muss man so sehen. Allerdings die Mobilisierung war nicht mehr so stark wie zu Beginn. Also als die Nazis 38 einmarschiert sind, jetzt weniger in Salzburg, aber in Innsbruck oder in Wien, sind ja wirklich Leute individuell auf jüdische Personen losgegangen. In Wien ist das Straßenwaschen bekannt, aber das, was ich zuerst gesagt habe, die Wildnarisierung, das hat auch in Salzburg stattgefunden. Und das war jetzt im November 38 nicht mehr so. Aber man darf nicht vergessen, was das Signal war. Dadurch, dass sich niemand dagegen gewendet hat oder es wirklich kaum Proteste gab oder was, ist das ein Signal gewesen für die NS-Elite. Also wir können das machen, wir können gegen die jüdische Bevölkerung vorgehen, losgehen und es wird niemand Einspruch erheben oder kaum jemand. Und hätte es wer getan, hätte die Person Probleme bekommen.
Nach Kriegsende wurde das Hotel Bristol in den Jahren 1945 und 46 von amerikanischen Truppen genutzt. Nach mehrmaligen Besitzwechseln ist das Hotel heute in Privatbesitz. Doch wie verlief die Rückstellung des Hotels an die Familie Kokisch?
Der Punkt war, dass du mit den Rückstellungsgesetzen hast du die Möglichkeit gehabt, vorhandenes Eigentum, und das waren Immobilien, rückerstattet zu bekommen. Gesehen, der Rückstellungsantrag ist erst 52 gestellt worden, also relativ spät. Das hat auch damit zu tun, dass die Familien weit weg waren. Man musste eigentlich einen Prozess gegen die Arisöre machen. In dem Fall war das das Deutsche Reich. Das war dann meistens Finanzlandesdirektion zuständig. Und das musst du mal leisten können. Also wenn du in Chile sitzt, also sozusagen der Eigentum ist so weit entfernt, musst du das, wie machst du das, ja? Und damals gab es kein Internet, sondern Post und wochenweise Briefverkehr. Also du brauchst einen Anwalt, du musst der Person vertrauen. Aber im Prinzip hast du das Eigentum, wenn es vorhanden war, zurückbekommen. Was zuerst sozusagen erwähnt worden ist, diese Zerstörung und das Interieur, das nicht mehr vorhanden war. Also alles, was nicht vorhanden war und du nicht vorgefunden hast, hast du keinen Rückstellungsantrag machen können. Das heißt, eigentlich haben die, also jetzt weniger im Fall der Kokisch, die ja nicht zurückgekommen sind, aber andere, die zurückgekommen sind, sind meistens in leere Häuser gekommen, weil alles weg war, weil alles gestohlen worden ist. Und dann musst du auch die Suche machen, wo ist das? Und das ist meistens irgendwo im Ort verteilt. Also es ist extrem schwierig und deswegen machst du da kaum einen extra Rückstellungsantrag. Also die Häuser, das ging. Der bei den Häusern war trotzdem auch ein großes Problem, dass die Arisseure, das sind meistens Männer, gedacht haben, okay, das gehört ihnen jetzt. Also sie haben ein Schnäppchen, was billig, ja, und haben halt investiert, wie man das macht, wenn man ein Haus kriegt. Und haben dann in den Rückstellungsprozessen von den Enteigneten verlangt, dass das abgegolten wird. Also man muss sich das vorstellen, die bauen da irgendwas rein, irgendwas, was du sicher nie gemacht hättest, wenn du dort gelebt hättest. Und die wollen jetzt dann sozusagen die Arisöre argumentieren, das war eine sinnvolle Investition, war notwendig und so weiter. Und deswegen sind sehr viele dieser Verfahren mit einem Vergleich ausgegangen, damit es überhaupt aufhört, also damit überhaupt die Rückstellung erfolgt. Manche haben ziemlich lang gedauert.
Betreffend der Rückstellungen der Geschäfte sehen wir am Beispiel des Unternehmens Fuchs & Co. in der Getreidegasse Nummer 21 in der Stadt Salzburg einen Ausnahmefall. Die enteigneten Schwagern Isidor Fuchs und Manfred Bonihardi wollten das Geschäft nach 1945 nicht zurück. Franz Lipp, ein treuer Angestellter der Firma, hat sich nach dem Anschluss 1938 dazu bereit erklärt, die Firma auf seinen Namen überschreiben zu lassen und seine vormaligen Chefs zu beschäftigen. Der Arisseur sei aus Vorsicht, wie es heißt, und ohne Überzeugung der NSDAP beigetreten und hat so das Geschäft gerettet.
Da war das so, dass ein Angestellter quasi das Geschäft übernommen hat, also zuerst als kommissarischer Verwalter, dann als Arisseur, und der aber mit den ehemaligen Eigentümern sehr fair umgegangen ist. Und er hätte, der Arisseur hätte der Familie sozusagen das Geschäft sofort wieder zurückgegeben nach 1945. Und die Familie hat gesagt, na, danke, Sie haben sich so ordentlich verhalten, wir leben in Amerika und Sie können das Geschäft behalten. Aber das ist ein Ausnahmefall.
Doch wie ging es nach 1945 in Bad Gastein mit der jüdischen Bevölkerung weiter? Helga Embacher hat sich mit den sogenannten Displaced Persons, also Geflüchteten und Überlebenden, die eine Zeit lang in Bad Gastein untergebracht waren, beschäftigt.
Ja, wie in auch anderen ehemaligen Tourismusorten, zum Beispiel Bad Ischl, hat man in Bad Gastein die Hotels requiriert für die jüdischen Überlebenden, die wo untergebracht werden mussten. Und viele von denen waren lungenkrank, viele waren junge Menschen, die herausgefunden haben, dass sie ganz allein auf der Welt sind, weil die ganze Familie ermordet wurde. Und die haben da in Bad Gastein gewartet, dass sie nach Israel weiterreisen können. Das war damals nicht möglich, weil Israel noch britisches Mandat war und erst ab 1948 der Staat gegründet wurde und sie dann wirklich dorthin kommen konnten, wenn sie nicht illegal ausgewandert sind. Das heißt, die Hotels waren bummvoll mit jüdischen Überlebenden, mit Menschen, die auch sehr viel mitgemacht haben, die auch nicht immer einfach waren. Und gleichzeitig wollte man verständlicherweise in Gastein, in Bad Gastein, eben den Tourismus wieder ankurbeln im Wiederaufbau. Und hier gab es natürlich unterschiedliche Interessen. Die einen, die diese Bilager gebraucht haben, und dann natürlich die Gasteiner Wirtsleute, die Hotelbesitzer, die auch mit Recht gesagt haben, wir müssen wieder unseren Betrieb aufbauen. Es gab dann schon sehr viel Antisemitismus in Bad Gastein. Da gibt es auch eine Reihe von Autobiografien, die sich daran erinnern. Und es gab wirklich Aussagen, wie man hat zum Beispiel jüdische Überlebende als Hitlers Unvollendete auch bezeichnet. Also es war grausam. Aber hier sind natürlich ganz unterschiedliche Welten aufeinander getroffen. Hier die Menschen aus Bad Gastein und dann zum Teil auch ultraorthodoxe Juden, sehr religiöse Juden, zum Teil arme Juden, zum Teil junge Zionisten, sehr ganz unterschiedliche Gruppen, die hier zum Warten verurteilt waren, was natürlich nie gut ist für Menschen, die auf der Flucht sind. Ja, 1948 mit der Gründung vom Staat Israel waren die meisten dann weg. Es waren noch einige Lungenkranke, die sind dann noch geblieben oder sind dann vielleicht in andere Lager von Bad Gastein gebracht worden. Aber Bad Gastein und später dann auch Bad Hofgastein haben sich so etwas wie zu einem sommerfrische Ort von ehemaligen österreichischen Emigranten und auch deutschen Emigranten entwickelt. Ich habe selbst sehr viele dort besucht und interviewt, die zum Beispiel in Israel gelebt haben und einfach so eine Sehnsucht nach Österreich gehabt haben und dann nach Bad Gastein auf Urlaub gefahren sind. Und dort haben sie sich eigentlich nicht mit dem richtigen oder richtig mit dem gegenwärtigen Österreich oder mit dem Österreich, das Mittäter beim Nationalsozialismus, auseinandergesetzt, sondern so eine Art K&K-Monarchie geflüchtet. Und das funktioniert ja sehr gut in Bad Gastein, weil ja diese K&K-Zeit auch so präsent ist und man sich das sehr gut vorstellen kann. Das heißt, die haben sich ihr Österreich imaginiert und das war eben ein Österreich vor der Verfolgung. Das ist dann gestört worden während der Waldheim-Zeit. Hier hat ein Wirt aus Bad Gastein einen israelischen Gast, der sich angemeldet hat, ein Zimmer reservieren wollte, zurückgeschrieben, das geht nicht, Sie müssen sich zuerst bei unserem Bundespräsidenten entschuldigen, sonst haben Sie kein Recht, bei uns zu übernachten. Das war natürlich nicht günstig, weil Bad Gastein wollte man alles andere als durch Antisemitismus oder durch negative Positionen zu den israelischen Sommergästen sich aufmerksam machen.
Doch wie konnte jüdisches Leben in Salzburg wieder entstehen und wo stehen wir heute im Jahr 2022?
Ja, dieses jüdische Leben, wie wir es gekannt haben, hat sich nie mehr aufgebaut. Denn von den Vertriebenen, von den sagen wir etwa 250.000, sind ganz, ganz wenige, vielleicht eine Handvoll zurückgekehrt. Manche haben es versucht, wie die Familie Schwarz, haben dann aufgegeben, weil das Interesse der nächsten Generation einfach zu gering war oder weil man sich hier nicht wohlgefühlt hat. Es ist ein Anwalt zurückgekommen, der Herr Weinberger, der hat den Shankar überlebt und als Anwalt in China kann man einfach sich nicht niederlassen oder überleben. Ansonsten ganz, ganz wenig Zurückgekehrte. Und die neue Gemeinde ist dann entstanden durch Holocaust-Überlebende aus Osteuropa, aus Polen und auch aus Ungarn, die hier hängen geblieben sind. Also die wollten weg aus Osteuropa, sind dann hier in die Bilagern gelandet und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche haben eine Firma gegründet, manche haben eine österreichische Frau geheiratet oder was auch, waren zu alt fürs Weitergehen. Sind dann hier geblieben und die Tragik ist, dass die nächste Generation, die Kinder dieser Displaced Persons sind kaum hier geblieben und letztendlich sind wir jetzt eigentlich fast am Ende der jüdischen Gemeinde.
Abschließend stelle ich Frau Embacher die Frage, wie an den Holocaust und die Geschehnisse wie die Novemberpogrome 1838 erinnert werden soll und wie diese künftigen Generationen überhaupt noch zugänglich gemacht werden können.
Ich denke, es muss immer eine neue Generation so eine Erinnerungskultur erfinden. Ich halte sehr wenig von diesen standardisierten Erinnerungen. Jedes Jahr geht man auf einen gewissen Platz und es sind immer dieselben Leute, die hingehen und dieselben Menschen, die Reden halten. Also ich würde es wichtig finden, dass junge Leute jetzt sich wieder erinnern, aber auf ihre Art.
Wie könnte sowas aussehen?
Vielleicht Schulklassen, dass die dann sich damit beschäftigen, Texte schreiben, Musik schreiben, was immer. Also ich glaube, da ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Aber es muss natürlich das Wissen weitergegeben werden. Und das, finde ich, muss halt durch Schulen schon sehr stark geleistet werden. Also dass man wirklich, was ist passiert, was wissen wir, das muss man weitergeben, also vor allem in Schulen, Erwachsenenbildung. Aber wie man dann mit der Erinnerung umgeht, glaube ich, das ändert sich. Das wird jede Generation wahrscheinlich oder soll jede Generation dann für sich gestalten.
Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. In der nächsten Folge bleiben wir thematisch bei den Arisierungen und Enteignungen durch die Nationalsozialisten, wechseln aber den Schattenort, und zwar vom Fremdenverkehrsort Bad Gastein in die ebenso touristische Gegend des Salzkammerguts. Es geht um die Müttererholungsheime, die in den arisierten Villen am Wolfgangsee eingerichtet wurden. Dem Bürgelgut in St. Wolfgang bei Strobl, wie auch der Villa Kestranek und Villa Herz in St. Gilgen. Dafür spreche ich unter anderem mit dem ehemaligen Schauspieler Miguel Herz Kestranek über seine Familiengeschichte. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es zu beleuchten gilt? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Alle weiteren Folgen, unter anderem zur NS-Eliteschule in Bischofshofen oder zum Russenfriedhof in Grödig, finden Sie zum Nachhören auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.